Wie fange ich an? Danke für Ihre Rückmeldung. Ganz herzlichen Dank, auch gerade in der Pause nochmal. Ich denke, einen kleinen Nachklapp, damit beginne ich, weil wir am Ende unserer Fragerunde davor ja mit diesem Ehebeginn noch ganz kurz da so eine Runde hatten. Und ich glaube, dass es ein nicht unwichtiges Thema ist. Und ich habe ja mein ABC da aus 1. Mose 2 Ihnen präsentiert. Jetzt ist es so, dass Sie natürlich mit Menschen im Gespräch sind und ich auch, das zu transportieren, das weiterzugeben. Und eine Argumentation, die immer wieder kommt, ist die Argumentation, das steht ja nirgendwo ganz genau so drin. Also wir hätten dann gern den Satz, der würde ungefähr so lauten, du sollst nicht mit deiner zukünftigen Frau schlafen, bevor du nicht eine standesamtliche Hochzeit gehabt hast. Das wäre dann wäre das der Satz. Ja, so ganz grob. Ja, so das wäre es ungefähr der Satz. Jetzt, warum fehlt uns der Satz? Und da denke ich, da ist uns das mit nochmal, das uns klar zu machen. Der Gedankengang von ABC und einer Reihenfolge wird im Alten und Neuen Testament konsequent so gesehen. Das heißt, das kann ich nicht beliebig umstellen. Woran kann ich das erkennen? Ich kann das daran erkennen, dass im gesamten Alten Testament, das heißt in der Tora und den gesetzlichen Bestimmungen, immer wenn C zuerst kommt, A nachklappend greift. Sie haben ja diese eigenartigen gesetzlichen Bestimmungen, wenn einer eine Verlobte außerhalb des Dorfes sexuelle Gemeinschaft hat, ist es anders als innerhalb, denn sie hätte ja noch rufen können und so weiter. Aber auf jeden Fall hat es einen Nachklapp, weil hier an dieser Stelle die Reihenfolge, die gegeben war, missachtet wurde. Das heißt, es war klar, zuallererst erfolgt eine Ehe, Schließung, die stattfindet, der öffentlich-rechtliche Akt, das zu dieser Frau, zu diesem Mann gehören und dann die körperliche Gemeinschaft. Das Alte Testament ist klar, ganz eindeutig. In gleicher Weise das Neue Testament, weil im Neuen Testament wir natürlich ebenso diesen Begriff der Porneia haben. Und der Begriff der Porneia ist inhaltlich gefüllt. Sexualität außerhalb der Ehe eines Mannes und einer Frau, die geheiratet haben, gilt eben als nicht statthaft. Das war für das Judentum so, das war für das Christentum so. Bestes Beispiel, Maria und Josef. Und da haben wir auch genau diesen Gedankengang. Das heißt, die Vorgabe in der Bibel ist klar. Der nächste Gedankengang, den Sie wissen müssen, ist natürlich bei diesem Thema, wenn etwas klar ist, dann darf ich nicht den Satz erwarten, den ich heute brauche. Das heißt, das Thema, was wir meinen, heute die nächste Generation bräuchte das, diesen Satz, du sollst erst standesamtlich heiraten, dann mit deiner Frau schlafen, ja, diesen Satz brauchten die damals nicht. Und dann finde ich ihn auch nicht in der Bibel. Das heißt, ich gebe eine Erwartung an die Bibel ran, die überhaupt nicht nötig ist, weil die Vorgabe war klar. Der nächste Gedankengang, der wichtig ist für diese Gespräche, ist, warum nehme ich nicht die Ansagen des lebendigen Gottes ernster als das, was zurzeit moralische Vorgabe ist? Also, wenn dein Schöpfer, der dich lieb hat, dir sagt, wie es läuft, dann hat das mehr zu gelten als das, was gerade kulturrelevant um dich herum ist und vielleicht in 10 Jahren wieder anders ist. Und nächster Gedankengang, wenn die Reihenfolge irrelevant wäre, dann bedenke bitte einmal, wie viele Cs nie zu A führen, aber alle As führen zu C. Okay? So, und da können Sie wunderbar sprechen. Wunderbar sprechen. Ich nehme nicht C weg, ohne dass A kommt. Aber wenn ich C zuerst nehme, das wissen wir, ist die Gefahr, dass A kommt, dass A nicht kommt, recht hoch. Wenn ich aber A setze, brauche ich mir keine Angst um C machen. Richtig? Richtig. War nicht so schlecht, die Idee vom Schöpfer, oder? A, B, C. Liebst du diese Frau, dann gib ihr den maximalen Schutz, den du ihr geben kannst. Eine rechtlich-soziale Sicherheit mit allen Konsequenzen. Das ist mehr wert als deine ganzen emotionalen Liebesbekenntnisse. Gib ihr den maximalen Schutz. Hängt, dass sie an dir hängt ein Leben lang. Und dann sag ich dir zusammen und dann gehört sie dir auch leiblich. Okay? Die Idee vom Schöpfer ist richtig gut. So, das dazu. Viel Spaß beim Diskutieren. So, Dann das Nächste, was noch wichtig ist, wenn wir natürlich jetzt alles das gesagt haben, dann merken wir, jetzt sind wir an der Klippe, dieses riesengroße Ja Gottes, ich mache das mal wieder hier rein, dieses riesengroße Ja Gottes, das wir jetzt in dem ersten Teil hatten, braucht ein gutes Nein. Ja? Jedes Ja braucht ein Nein. Das ist Logo. Wenn ich mich auf eine bestimmte Seite positioniere, habe ich mit dem Ja, das ich setze, auch ein klares Nein. Und wenn mein Schöpfer Ja sagt zur Ehe in ihrer unwahrscheinlichen Schönheit, haben wir jetzt so deutlich gemacht, dann sagt er auch ganz klar Nein zur Scheidung und zur Trennung. Und jetzt gehen wir zu Jesus, Matthäus 19. In Matthäus 19 haben wir ja aufgehört zu lesen, Jesus war ja noch gar nicht fertig. Denn Jesus hat uns ja zum Lesen geschickt, Sie erinnern sich, zum Lesen ins Alte Testament. Das haben wir auch gehorsam getan, war in 1. Mose 1, in 1. Mose Kapitel 2 und Kapitel 3. Und wir haben seinen Satz in 19, Vers 6. Und den lesen wir nochmal. So sind nun nicht mehr zwei, sondern die zwei sind ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. So, das ist dieses Elementare. Und im Ja dieses Gottes, dazu gehört das Nein. Interessant, lesen wir, was nun Gott zusammengefügt hat. Nochmal hochinteressant, wir sind in einem universalen Bereich. Das heißt, Ehe ist Setzung Gottes. Das ist für unser christliches Eheverständnis wichtig. Auch die nicht kirchlich getraute Ehe ist Ehe von Gott. Ja, ganz wichtig. Wenn die beiden sich dessen nicht bewusst sind, enthebt das nicht der Tatsache. Nur weil Menschen nicht wissen, dass sie von Gott geschaffen sind, ist trotzdem so. Ja, das heißt, Gott ist auch für jede nicht oder noch nicht christliche Ehe der sie gesetzt hat und will. Weil wir in der Universalgeschichte 1. Mose 1 bis 11 sind. Diese Ehe ist von Gott zusammengefügt und was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Das Ja Gottes und das Nein gehören zusammen. Und jetzt kommen natürlich die typischen, das ist so typisch, jetzt kommen die Experten und sagen, aber da gibt es ein Problem. So, das Problem ist, warum hat dann Mose geboten, ihr einen Scheidebrief zu geben und sich von ihr zu scheiden? Also das Motto, Jesus, du hast die Tora hier nur einseitig ausgelegt, denn wir haben ja eine in der Tora uns gegebene Möglichkeit, eine Scheidung über die Bühne gehen zu lassen. Und jetzt kommt dieser wunderschöne Satz von Jesus. Er sprach zu ihnen, Mose hat euch erlaubt, euch zu scheiden von euren Frauen, eures Herzens Härte wegen. Von Anfang an aber ist es nicht so gewesen. Ist das nicht gut? Das ist genau das, was wir in der ersten Einheit hatten. Das heißt, die Herzenshärte oder wir würden sagen, fehlende einseitige Bündnistreue. Ja? Fehlende einseitige Bündnistreue, begrenzte Bündnistreue des Menschen führt dazu, dass Ehe nicht so gelebt werden kann, wie sie eigentlich von Anfang an gedacht ist. Jesus bringt hier zum Ausdruck, in diesem wunderschönen Satz, dass diese Regelung von Mose eine Regelung ist, um faktische soziale Härten abzumildern, aber nicht, um zum Ausdruck zu bringen, das ist gut, was da passiert. Das ist der Riesenunterschied. So, das haben Sie bis heute in der Moderne. Ich weiß nicht, ob Sie in sozialen Berufen arbeiten, denken Sie ans Jugendamt. Da werden viele Maßnahmen durchgeführt, wo wir froh sind, dass sie durchgeführt werden, aber dass sie durchgeführt werden müssen, ist kein gutes Zeichen. Ja? Also das sage ich ja nicht, das machen wir doch auch. Sondern ich erkenne, dass eine Sozialregelung stattfindet, aber die Sozialregelung an sich zeigt schon einen Schaden. Und deswegen muss ich es nicht gutheißen, obwohl ich die Sozialregelung brauche. Und das ist hier bei Jesus. Das heißt, wir erleben hier, der Mensch ist nicht in der Lage, aufgrund seiner fehlenden Bündnistreue dieser Weise so zu leben, wie es Jesus uns gegenüber tatsächlich vorbildlich, einzigartig und uneingeschränkt getan hat. So, und das geht's weiter. Ich sage euch aber, das heißt, jetzt setzt er etwas dagegen und sagt, wer sich von seiner Frau scheidet, es sei denn wegen Ehebruchs und heiratet eine andere, der bricht die Ehe. Das heißt, jetzt geht Jesus, die Pharisäer haben 1. Mose 1, 2, 3 und sind in die Sozialregelung von Mose. Und Jesus sagt, das hat mit Herzenshärte zu tun, ich gehe wieder zurück und zeige die andere Seite vom Ja und dies ein Nein. Nämlich hier, diese Pointe, wer eine andere heiratet, der bricht die Ehe. Da ist das Thema der Wiederverheiratung und der Scheidung, was wir jetzt in der zweiten Einheit haben wollen, natürlich schon thematisiert. So, jetzt sind wir drin. Was passiert jetzt? Es passiert tatsächlich Folgendes. Und das passiert, seit es sowohl im Alten Testament Glaubende gab, seit es im Neuen Testament Glaubende gibt. Selbstverständlich, dass Ehe geschieden wird. Und ich gehe davon aus und habe es am Anfang ja schon zum Ausdruck gebracht, dass auch in diesem Raum Menschen sind, die das selber erlebt haben und ihrem direkten Umfeld erleben oder gerade drin sind. Und es ist immer wieder, lassen Sie mich das nochmal nachsagen, natürlich etwas, was mein ganzes Leben auf den Kopf stellt, kaputt macht, zerreißt, schwierig macht, ganz, ganz eindeutig. Und mein Gedankengang ist heute nur, heute Abend ein wenig dieses biblische Fundament vor Augen zu stellen. Wenn eine Ehe geschieden wird, heute eine Ehe geschieden wird, wir gehen von einer Ehe von Christen aus, die geschieden wird, und Sie einmal gucken, warum wird eine solche Ehe geschieden, dann werden Sie sehr schnell mit mir erkennen müssen, es gibt nie nur einen Grund. Das ist in all den vielen Gesprächen Ihrer eigenen Ehe und in der Eheseelsorge, in der Ehetherapie immer ein ganz großes Mix, ein komplexer Punkt. Es ist, manchmal sage ich das in den Gesprächen, das ist so ein Spaghetti-Thema. Das heißt, Sie ziehen an einer Spaghetti und haben den ganzen Knäuel. Da hängt alles mit drin, alle möglichen Sachen. Da hängen meine Emotionen mit drin, die unterschiedlichen Prägungen, echte Schuld hängt mit drin, Lustlosigkeit hängt mit drin. Und was natürlich auch ganz oft mit drin hängt, lassen Sie uns ehrlich darüber reden, ist die Alternative. Das ist ja ganz oft der Fall, dass Ehen auch deswegen natürlich in die Brüche gehen, weil man auf eine Alternative hofft oder weil die Alternative schon mehr oder weniger sichtbar ist. Und das alles ist natürlich ein ganz, ganz, ganz großes Thema, mit dem wir uns jetzt an dieser Stelle miteinander beschäftigen wollen. Wenn wir jetzt nochmal zurückgehen zu Jesus, dann entdecken wir natürlich, dass wir zwei Gründe zur Scheidung erst einmal im Neuen Testament entdecken. Und der eine Grund ist hier in Matthäus uns eben benannt. Der eine Grund, den hier Jesus nennt, ist, dass er sagt, es sei denn wegen Ehebruchs. Das heißt, die Ehe wird gebrochen durch einen Übertritt im Bereich von C. Ja? Das heißt, der klassische Ehebruch wird hier vollzogen. Und jetzt entdecken wir, dass tatsächlich das ein Grund ist, weil damit das Innerste einer Ehe gebrochen wird, aufgelöst wird und damit die Ehe in eine Nicht-Existenz hineingeführt wird. Und da sagt Jesus, da ist es jetzt kaputt. So, und jetzt merken wir sofort etwas. Ich hoffe, Sie können mitgehen. Wenn wir jetzt in der Seelsorge, ich spüre es förmlich Ihren Gedankengängen ab, jetzt mitgehen, dann muss natürlich, kommt sofort die Frage, in welcher Dimension muss das passiert sein? Und dann geht ganz schnell die Frage hinterher, reicht das jetzt, dass ich gehen kann? Merken Sie, was ich meine? Und dann haben wir die Motive von unserer ersten Einheit in diesem Moment komplett verlassen. Verstehen Sie mich? Ich hoffe, dass Sie das nie irgendwie jetzt als Vorwurf hören, sondern einfach nur als eine Wahrnehmung. Ich bin dann in einer ganz anderen Ebene. Ich bin in einer Ebene, die aufrechnet. Du hast von deiner Seite aus nach Matthäus 16 unsere Ehe zerstört. Ich konstatiere hier den Fall und damit habe ich das Recht, diese Ehe zu beenden. Dann gehe ich vielleicht zu meinem Seelsorger und sage, reicht einmal Schlaf mit einem anderen, um sagen zu können, das war's? Und hat es auch noch bekannt oder nicht? Dann merke ich, jetzt wird es ganz schwierig. Oder umgekehrt, da kommt jemand zu mir ins Gespräch und sagt, ich habe meinem Partner das verziehen. War das falsch? Hätte ich nach Matthäus 16 sogar das tun müssen, weil ja quasi das Ding kaputt gegangen ist? Wie viel Ehebruch muss denn sein? Verstehen Sie, wo ich bin? Auf einer ganz eigenartigen Ebene, die ist nicht mehr gut. Das ist nicht mehr diese Ebene, die fragt nach einer einseitigen Bundestreue, die an meinem Gott hängt, sondern die an einem Rechenbeispiel hängt. Und dann merken wir schon, dass sind wir in einem ganz anderen Duktus von zwei Menschen, die nun eben nicht nur wegen einem Ehebruch im Klassischen sind, sondern wegen einem ganzen Spaghetti-Bereich ihre Ehe als nicht mehr aushaltbar, tragfähig zu erdulden, erkennen und sie sich trennen wollen. Das ist eine. Das andere, warum eine Ehe aufgelöst werden kann, nach 1. Korinther 7, ist ja, wenn ich in einer Ehe bin, wo ein gläubiger und ein noch nicht gläubiger Partner zusammen sind. Und wenn der noch nicht gläubige Partner von seiner Seite aus sagt, mit dir, einem Gläubigen, möchte ich nicht zusammenleben. Dann kann der Gläubige natürlich von seiner Seite aus dagegen nichts tun. Er kann ja nicht seinen Glauben deswegen an den Nagel hängen, damit diese Ehe weitergeht. Und da gibt der Apostel Paulus ja ebenfalls die Freiheit zu sagen, dann muss eine solche Ehe, kann eine solche Ehe von Seiten des noch nicht Glaubens natürlich aufgelöst werden, ohne dass der Gläubige dafür in dem Sinn eine Schuld trägt. Das ist der Gedankengang. So, wenn ich mal diese beiden Gründe habe, Matthäus 19 einerseits, Matthäus 19, 5 und 1. Korinther 7, 10 bis 15, da habe ich die zwei Gründe, die hier in der Bibel mit einer Erlaubnis, einer Möglichkeit, eine Ehe zu beenden, vergeben sind. Aber wir müssen ehrlich sagen und gucken Sie einmal in Ihre Erfahrung hinein, das ist jetzt bei weitem nicht der häufigste Fall, dass deswegen Ehen geschieden werden. Ja, es gibt es ganz selten. Ich kann mich an ganz, ganz wenige Fälle erinnern. Wirklich ganz wenige. Es ist keine Handvoll, wo ein noch nicht Glaubender wegen des Glaubens seines Partners eine Ehe beendet hat. Ganz wenige. In meinen 30 Jahren, die ich jetzt drauf habe. Ja, es gab einzelne Ehen, die getrennt wurden, weil es den klassischen, in Anführungszeichen, Ehebruch gab. Aber grobe Schätzung. Sind diese beiden Bereiche maximal 20% der Begründungen für eine Ehescheidung in meinem Umfeld. 80% sind ein Mix aus allem anderen. Und alles andere ist ein Riesenspaghetti-Topf. Ich nenne Ihnen nur ein paar Dinge. Ja, es ist natürlich das Thema der Entfremdung, der emotionalen Entfremdung. Es ist das Thema der Kommunikation, der Unversöhnlichkeit, der Verbitterung, der fehlenden gemeinsamen Interessen, der ungelösten Elternbindungen, das Thema der Kinder, keine Kinder, falsche Kinder, Erziehungsfragen, alle möglichen Themen, Belastungen, die auf der Ehe liegen, entsprechende Suchtproblematik, Erkrankungen, ganz viele Ehen gehen bei chronischen Erkrankungen in die Brüche, ganz viele Themen, die da sind. Dann natürlich der besondere Fall, wo dann die Alternative auftaucht, bewusst, halbbewusst auftaucht. Das ist der Mix, den ich kenne. Das ist der Mix, den ich kenne. Dazu kommen natürlich dann noch die extremen Themen wie Gewalt, sowohl psychische als auch physische Gewalt in der Ehe, das ist auch ein Thema. Entsprechendes Fehlverhalten an den Kindern, mit dem eine Weiterbestand der Ehe nicht mehr als möglich angesehen wird. Das sind so ein paar Stichworte, die ich jetzt einmal aus meiner Ehepraxis so aufgeschrieben habe. Wie kann ich da zur Stellung nehmen? Ich kann so zur Stellung nehmen, dass meine Erfahrung zeigt, und ich denke, das zeigt Ihre auch ganz schnell, dass im Durchschnitt zu spät Hilfe in Anspruch genommen wird. Das ist die eine grundsätzliche Erfahrung, die ich sehe. Ich denke, das hängt zum einen, so meine ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist, aber im Umfeld, in dem ich lebe, erlebe ich das immer wieder, das hängt mit einer enormen Schamkultur von uns Christen zusammen. Wir wollen ja im Grunde erstmal alles richtig machen. Und ich will logischerweise auch meine Ehe richtig machen. Und ich möchte gerne auch in meiner Ehe innerhalb der Gemeinde gut dastehen. Und Sie wissen, so lieb wir uns haben, wir reden auch viel blödes Zeug. Und dann reden wir über den anderen blöd. Und wenn wir einem dem anderen sagen, hast du schon gehört, dass der Schwierigkeiten hat in seiner Ehe, das wollen Sie doch nicht, dass das über Ihre Ehe gesagt wird. Und wenn Sie im Hauskreis einmal nur eine Andeutung machen und übernächsten Mal weiß es schon zwei Hauskreise weiter und die gucken Sie schon ganz betröppelt an, dann wissen Sie, das geht schon rum. Vielleicht ist es in Kirchheim ganz anders. Halleluja, dann sei es so. Wunderbar. Aber das ist ein Problem, meine Schamkultur. Zu wem gehe ich denn mit meiner Not? Zu wem gehe ich denn? Wer hält denn heute noch den Mund? wo kann ich denn das sagen, wovor ich Angst habe, was mich wütend macht, was mich zutiefst runterdrückt, wo ich einfach keinen Ausweg mehr sehe. Im Durchschnitt kommen wir zu spät, um uns Hilfe zu suchen bei Schwestern und Brüdern, bei Vertrauten, bei anderen Ehepaaren, was auch immer. Und wenn Sie sich und anderen irgendwie Mut machen können, dann kommen Sie nicht zu spät. Wenn der Karren erst im Schlamm drin sitzt, kriegen Sie ihn viel mühsamer wieder raus, als wenn der irgendwo mal ein bisschen ins Trudel oder ins Schlieren gerät, aber noch halbwegs auf der festen Straße fährt. Je früher, desto besser. Schluss mit Schamkultur. Jede Ehe von zwei Jesusleuten hat ihre Krisen. Jede. Lassen Sie mal reingucken, gegenseitig, dann wissen Sie das. Ganz unterschiedlichster Art. Phasen, Schwierigkeiten, Nöte, in welchem Bereich auch immer. Und dass wir es nicht jeden Tag allen präsentieren, ja selbstverständlich. Aber hebt nicht auf, dass wir Vertrauen haben müssen und uns um und in des Wertes unserer Ehe willen zu anderen wenden sollen. Und wenn sie es nicht gemeinsam hinkriegen, das sind Männer und Frauen ja auch so furchtbar verschieden, wenn sie es nicht gemeinsam hinkriegen, dann tun sie es alleine. Gehen Sie alleine mit Ihrer Ehenot zu jemandem, dem Sie da vertrauen und der Ihnen an der Stelle vielleicht eine Hilfe sein kann. Enthebt uns trotzdem nicht dessen, dass Ehen getrennt werden. Wir haben hier an dieser Stelle nun tatsächlich ein ganz großes Begründungsfeld und manches Mal geschieht das ja auch gerade im Umfeld einer Gemeinde, dass das so ein bisschen kriselt und dann hört man plötzlich die Leben getrennt voneinander und irgendwann kriegt man mit, diese Ehe wird tatsächlich geschieden. Ja, das sind heute diese Gegebenheiten, die da sind. Das heißt, der Gegentrend von diesem Abend ist aller Mut, alle Kraft, alles Engagement in die Bestandswahrung einer Ehe. Eine Ehe zu investieren lohnt. Eine Ehe zu investieren lohnt. Nicht so schnell eine Ehe aufgeben. Ah, mein schönstes Beispiel. Der Pastor hat schöne Beispiele. Neben vielen doofen auch schöne. Ja? Ich sehe mich noch in meiner allerersten Gemeinde sitzen. Ich, wow. Selbst gerade ein paar Monate verheiratet, von nichts eine Ahnung. Und dann saßen die auf der Couch, aber die saßen zu dritt da. Nicht nur das Ehepaar saß da, sondern von dem einen Partner war schon der Rechtsanwalt dabei. Ja, toll. Das ist eine tolle Voraussetzung für ein Ehegespräch. Nicht wahr? Wenn da schon der Anwalt dabei sitzt, um die entsprechenden Dinge alle mit ihnen. Ich dachte, ich tick nicht richtig. Ich dachte, ich kriege einen Föhn. Was mache ich denn jetzt? Da kannst du doch nichts mehr machen. Da kannst du nur sagen, dann mach doch euer Ding. Und dann habe ich da rumgeeiert. Ich sehe mich heute noch, diese quälenden pastoralen Bemühungen. Vielleicht könnten wir doch noch mal und wie dem auch sei. Und wenn ich die heute 30 Jahre später sehe, ein gestandenes Ehepaar. Und jedes Mal, wenn ich die sehe, danke ich meinem Gott dafür. Die haben sich tatsächlich berappelt. Der Anwalt war seinen Job los. Die haben miteinander ein paar Gespräche geführt, haben das Ding ausgeräumt, haben eine recht turbulente Ehe. Ja, ja, aber sie haben eine Ehe, sind glücklich miteinander und gehen da ihren Weg, freuen sich aneinander und werden da gemeinsam sich zum Himmel zerren. Wunderbar, ganz fantastisch. Besser, als wenn die beiden geschieden worden wären. Ja, und das muss man sehen. Es lohnt den Invest in Ehe. Diese Investition ist wichtig. Wir geben im Schnitt, auch das nur eine, es ist immer gemein, wenn man so generalisierend spricht, aber wir geben im Schnitt zu früh auf. Und deswegen war der erste Teil des Abends mir so wichtig. Ich hoffe, dass der erste Teil rüberwirkt in den zweiten. Das ist ein Geschenk. Das hat mit Treue zu tun, das hat mit Verlässlichkeit zu tun, das hat mit Güte zu tun. Und deswegen geben wir manch im Durchschnitt viel zu schnell auf. Raum für Erhaltung der Ehe. Das ist ein Punkt. Da muss ich so ein ganz klein, ich hoffe, Sie verzeihen mir jetzt meine unterschiedlichen Pfützen, in die ich die nächsten Minuten vielleicht doch eintrete. Da muss ich so ein ganz klein bisschen auch sagen, ich freue mich riesig in meiner Gemeinde, das ist wahrscheinlich hier ähnlich, über ganz viele seelsorgerliche Ausbildung, die in den letzten zwei Jahrzehnten im Umfeld unserer Gemeinden entstanden ist und christlich-therapeutische Gänge. Wunderbar. Aber meiner Geschmacksrichtung nach haben wir ein bisschen zu viel säkulare Psychotherapie mit hineingenommen, ein bisschen zu viel, nicht alles über Bord werfen, und ein bisschen zu wenig biblische Leitprinzipien. Und das gibt im Trend, ich versuche es vorsichtig zu formulieren, einen Geschmack, dass diese Therapeuten manches Mal, auch diese christlichen Therapeuten, manches Mal aus meiner Perspektive zu früh zu einem Abschluss, zu einer Beendigung einer Ehe raten, mit dem entsprechenden christlichen Blatt. Ich stehe manches Mal in meiner eigenen Gemeinde nicht gegen das betroffene Ehepaar, sondern gegen den ratschlagenden Therapeuten. Und denke ich, ja langsam, wir beide müssten doch eigentlich Schulter an Schulter stehen, für den gemeinsamen Erhalt einer Ehe kämpfen. Ich sag's mal ein bisschen scharf, darf ich ja hier. Du fällst mir in den Rücken. Ja, du fällst mir in den Rücken. Und wenn wir aus dem Kreis der Leitung versuchen, durch Seelsorge einem Ehepaar Stabilisierung zu geben und über die Maßen glücklich sind, dass eine nicht einfache Ehe tatsächlich 1, 2, 5, 10 Jahre weitergeht und jedes Jahr ein mittlerer Erfolg ist, dann ist es natürlich komplett kontraproduktiv, wenn dauernd von der Seite gesagt wird, wie, du bist immer noch verheiratet? Ich habe doch gesagt, du sollst gehen. Wie kannst du das eigentlich verantworten? Dir selber gegenüber, deiner Selbstverwirklichung, deiner Kinder. Und ich stehe neben und sage, sei doch dankbar, dass die Frau, dass der Mann das noch durchhält und dass ganz offensichtlich lebendige Gott es ihr schenkt, einer nicht einfachen Ehekiste das tatsächlich zu leben, was Christus ihn geheißen hat zu leben. Das ist etwas, was mir so manchmal so ein bisschen zu schaffen macht. Da ich ja völlig fremd bin, darf ich das Ihnen so sagen. Das ist sehr, sehr hilfreich. Also, ich mache Ihnen Mut, Ihre eigene Ehe und die Ehe, mit denen Sie zusammen sind, nicht zu schnell aufzugeben. Bitte tun Sie es nicht. Bitte tun Sie es nicht. Ihre Ehe gibt es nur einmal. Nur einmal gibt es diese Konstruktion von diesen beiden Menschen, die Gott zusammengestellt hat. Und er ist mit ihnen in dem Ding drin. Und auf die seine Hilfe dürfen sie tatsächlich setzen. Und diese Ehegestalt, sie gibt es nur einmal. Sie hat ihren unglaublichen Wert eines Unikats. Jede Ehe nur einmal. Die Investition lohnt auf jeden Fall. Wenn bei all dem, was wir jetzt besprochen haben, tatsächlich diese Ehe dann getrennt wird, dann erlebe ich in meiner Seelsorge, und das ist auch verständlich aus meiner Sicht, ganz, ganz selten, dass mir das vor dem Vollzug mitgeteilt wird. Und Sie wissen auch warum. Wenn das Ehepaar oder ein Teil des Paares mir das vorher sagen würde, würde ich ja noch einmal in meiner ganzen Energie da reingehen. Also werde ich in dem Schlussprozess raus vorgenommen und ich werde mit dem Faktischen konfrontiert. So, was habe ich jetzt? Ob es begründet oder nicht begründet war, ob Sie es verstehen oder nicht verstehen, ob die beiden es wie auch immer kurzfristig so sehen, in 5, in 10 Jahren vielleicht ganz anders beurteilen, eine Ehe ist kaputt. Eine Ehe ist kaputt. Das ist kein Weinglas, das ist keine chinesische Vase, das sind zwei Menschenleben. Das sind zwei Menschenleben. Die waren zusammengeklebt. Das heißt, sie kriegen diese beiden Blatt Papier nicht auseinander, ohne dass nicht Schäden bleiben, da und da. Richtig? Richtig. Ganz unterschiedliche Schäden. Emotionale Schäden, ganz klar. Schäden, die bis in die nächste Generation hineingehen, wenn das Thema der Kinder mit einer Rolle spielt. Dramatische wirtschaftliche Schäden. Schäden der sozialen Stellung, der Anerkennung der Gemeinde, des Selbstwertgefühls, der Gottesbeziehung. Dung, 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 dung. Das volle Programm. So. Und jetzt, was jetzt? Was jetzt? Jetzt ist das ganz, ganz, ganz wesentlich, dass jetzt tatsächlich das greift, was für uns alle greift. Egal, ob wir in Ehe oder Single sind, egal, was uns betrifft. Wir haben für unseren Schaden einen Ort. Wir haben für unseren Schaden einen Ort. Und das ist unglaublich wichtig, dass uns das klar ist. Egal, wenn sie auch daneben stehen und sagen, das war schuldhaft und wie konnten die nur oder warum ist das passiert, warum hat keiner geholfen. Sie kennen die ganze Litanei. Ist das Allerwichtigste, das Allerwesentlichste, dass ich mit dem Schaden meines Lebens, mit der Schuld meines Lebens, mit der Sünde meines Lebens jetzt den einen Ort aufsuche, der für uns Christen der wichtigste Platz überhaupt ist, das Kreuz von Golgatha. Und mit der Schuld meiner Ehe, auch meiner gescheiterten Ehe, gehe ich zu Jesus Christus. Das in dem, wie ich das miterlebt habe, bei denen, die ich ein bisschen mit begleitet habe als Geschiedene, dass das nicht ein einmaliger Vorgang meistens ist, sondern dass es eine ganze Phase ist, in der mir das auf der Seele brennt. Wie komme ich jetzt mit diesem kaputten Leben klar, mit all den Folgen, die das hat? Das ist klar. Und deswegen gibt es immer wieder solche bewussten Begegnungen mit Jesus Christus an dem Kreuz. Ich kenne Personen, die den Zerbruch einer Ehe erlebt haben, die fortan ihr Leben lang immer und immer und immer wieder auf ihrer Seele einen solchen Schatten haben. Die das nicht mit einem einmaligen Bekenntnis vor Jesus Christus klarkriegen. Die das nicht einfach mal abhaken können, dann ist das in der Akte 1 Ehe abgeheftet und dann lebe ich fröhlich weiter. Sondern die immer wieder solche Phasen haben. Interessanterweise sind das besonders auch Männer, die eigentlich ganz cool und ihr Leben in den Griff bekommen haben, aber auf einer anderen Schicht unten drunter schwingt da noch etwas mit, was immer wieder so einmal so Auferstehung feiert. Und dann muss ich damit klarkommen, dann kommen diese alten Bilder, dann kommen die alten Geschichten. Und dann muss ich und darf ich immer und immer wieder mit meiner Biografie an diesen Ort. Schicken Sie Personen mit Schuld an diesen Ort. Da hilft kein moralischer Zeigefinger, da hilft kein Wegerklären, da hilft kein Therapieren. Da gehe ich dahin, wo Jesus ist und bitte ihn, dass er mir das vergibt. Was für ein wunderbarer Ort für Jesus, Leute. Herr, vergib mir meine Schuld. Ganz, ganz, ganz wichtig. Das heißt, ich muss diesen Weg gehen, diesen berühmten Weg, der jetzt für mich dran ist, wenn meine Ehe in die Brüche gegangen ist. Und dann ist natürlich das jetzt eine Phase danach, in der ich jetzt erlebe, wie Menschen im Umfeld der Gemeinden, in denen ich tätig war, versuchen, ihr Leben wieder zu sortieren. Das ist ja ganz klar. Es gibt unendlich viele Dinge zu klären. Sie wissen das, je nachdem, wie der Eheverlauf war und wie die beiden auseinandergegangen sind, ob sie friedlich auseinandergegangen sind, ob es wirklich entsprechende juristische Streitigkeiten gab, ob Kinder mit drin hingen, ob Häuser und ach, was ich weiß alles. Zieht sich das ja über Jahre hin. Und wenn Kinder mit im Spiel sind, geht es ja dann noch lange, lange, lange weiter. Sorgerechtsfragen, Unterhaltszahlung, alles, was dazugehört. Es ist eben tatsächlich ein gemeinsames Leben auseinandergerissen worden. Und in dieser Zeit brauchen Menschen, die an Jesus Christus glauben, mit einer geschiedenen Ehe, sie brauchen andere Menschen. Ganz einfach. Nicht alleine lassen. Nicht alleine lassen. Die Anzahl, die mit einem souveränen Selbstbewusstsein sagt, ich feiere die Freiheit meiner kaputten Ehe, die ist sehr begrenzt. Sondern die meisten sind mit ganz viel Schwierigkeiten und angeknackstem Selbstwert entsprechend unterwegs, suchen, wenn sie noch in der Gemeinde bleiben dürfen, weil vielleicht der andere Ehepartner auch da ist. Meistens verlässt ja dann der eine die Gemeinde, wenn sie nicht gerade groß genug ist, dass man trotzdem weiter in einer Gemeinde sein kann. Das heißt, ich muss auch ein neues geistliches Umfeld suchen. Sie wissen, wie bescheuert das ist. Und da brauche ich die Einbettung von Jesus-Leuten, die mich an der Stelle begleiten und jetzt, gerade jetzt, nicht hängen lassen. So wie wir Menschen begleiten, die vom Schicksalsschlag einer schweren Erkrankung ergriffen werden oder die meinetwegen mit einem anderen Schlag von Arbeitslosigkeit klarkommen müssen, so haben wir Menschen zu begleiten, die eine gescheiterte Ehe in ihrer Biografie haben. Und tun Sie diesen Dienst. Tun Sie ihn mit ganz großer Treue und Liebe, auch wenn nicht alles logisch und nachvollziehbar und schlüssig ist, dass dann diese Menschen nicht alleine bleiben. So, das ist das Zweite in diesem Feld. Dass der nächste Gedankengang ist, dass jetzt eben dieser Gedankengang im Raum steht, nämlich, und jetzt? War es das jetzt? War es das jetzt? Und diese Frage ist ja jetzt erst einmal berechtigt, zumal wenn die Personen noch gar nicht so alt sind, ist diese Frage absolut berechtigt. Und diese Frage der Wiederheirat, die beschäftigt uns natürlich ganz klar als Christen. Und ich weiß nicht, wie Sie persönlich darüber denken. Nehmen wir erst einmal den klassischen Fall der Wiederheirat, der uns in der Bibel benannt wird. Das ist einfach, das haben wir gleich erledigt. Nämlich der Wiederheirat nach dem Tod des Partners. Der wird uns natürlich klar dokumentiert. Wir haben sowohl im Römerbrief Kapitel 7, 1 fortfolgende, diese Regelung, als auch in 1. Korinther 7, 39. In dem Ehe ein weltlich Ding ist, Luther, ja, in dem Ehe ein weltlich Ding ist, ist auch dann mit dem weltlich Ding dann zu Ende, wenn ich aus dieser Welt raus bin. Ehe dauert nur so lang, denken Sie an unsere Eheformulierung bei der Hochzeit, bis dass der Tod euch scheidet. Bitte bleiben Sie bei der Formulierung, auch wenn die nicht so zärtlich ist. Die ist richtig gut. Ja? Ja? Das ist die Laufzeit. Okay? Das ist die Laufzeit. Und das muss man ganz, ganz toll, ganz, ganz festhalten. Wenn heute, ich weiß nicht, wie das hier ist, wenn heute Ehepaare heiraten nach der Agenda, ich kenne die von den Baptisten nicht, weiß ich nicht, dann gibt es vielleicht auch so ein Bekenntnis, wo sie ein privates Bekenntnis sprechen dürfen, ihrer Trauung. Da kann man ja drüber denken, wie man will. Aber ich sage immer, egal was ihr beide sagt, den Text sagt ihr mir. Ja? Ihr könnt doch vorher noch eure emotionalen Hypes drehen, wie ihr wollt, aber ich will, dass der Satz gesagt wird, nur aufgrund dieses Satzes läuft das Unternehmen. So, das nebenbei. So, jetzt bin ich also hier, die Wiederheirat nach dem Tod des Partners. Die ist klar, die ist eindeutig. Ein Witwer, eine Witwe kann natürlich selbstverständlich wiederum heiraten. Entweder jemand, der noch nicht verheiratet war oder ebenfalls Witwer und Witwe, das ist ganz, ganz klar. Und da haben wir jetzt heute, um das mal ganz kurz hier einzuflechten, ein völlig neues Thema. Das hatten wir vor vielen Jahren dann noch gar nicht da. Nämlich das, was wir in unseren Gemeinden, ich denke auch bei Ihnen ist das ja angekommen, unter dem, ich sehe es mal in Anführungszeichen, sogenannten Seniorenehe abspeichern. Und der Gedankengang ist natürlich etwas, was in den letzten Jahren erst aufgekommen ist. Der Gedankengang nämlich, dass seit dem 1. Januar 2009 durch eine Änderung des Personenstandsgesetzes auch eine rein kirchliche Eheschließung möglich ist, ohne dass es eine standesamtliche Eheschließung bedarf. Und da gab es nun plötzlich eine Art Option, die hier aufgetaucht ist, innerhalb von wenigen Jahren in christlichen Gemeinden einen erstaunlichen Raum gefasst hat, dass man gesagt hat, das ist ja optimal. Da kann ich ja jetzt bei Wahrung meines Besitzstandes, es sind meist natürlich bei älteren Paaren die Fragen Rentenansprüche, Pensionsansprüche, Erbschaftsverträge mit Kindern, ganze Gedöns eben eines gelebten Lebens in einem wahnsinnsreichen Land, dass eben da an der Stelle, da kann ich das ja alles wahren, kann trotzdem christlich heiraten und habe quasi eine Ehe. So allein wie ich schon formuliere, merken Sie, die so viele Anführungszeichen, die ich da machen muss, weil was ist jetzt da vergessen worden? Ganz einfach vergessen worden. A ist vergessen worden. Und wenn wir A vor einer Viertelstunde etwa festgehalten haben für die junge Generation und ihnen gesagt haben, das ist unglaublich wichtig, dass sie das ernst nehmen, denn es ist der Schöpfer. Liebe Schwestern und Brüder, warum sollte jetzt A nicht gelten für die ältere Generation? Das hat da Konsequenzen bei der jungen Generation. Ja, betrifft vor allem das C. Mag es für die ältere Generation das C nicht so stark betreffen, aber es betrifft den Geldbeutel. Ja, das heißt, ich habe hier das A und muss sagen, halt euch an ABC. Ich sage hier, halt euch an ABC. Ich weiß, es gibt einzelne wirklich dramatische seelsorgerliche Fälle mit schwerwiegenden finanziellen Konsequenzen. Richtig. Aber das darf ich nicht dazu nutzen, eine Grundordnung aufzuheben. Christliche Ehe bedarf A, B und C und A zuerst. Das, was für die eine Generation ins Schwerpunkt gilt, gilt auch für die andere Generation im Schwerpunkt. Ich würde sogar noch einen drauflegen Und ich hoffe, Sie können nachher mit mir darüber diskutieren. Ich erwarte sogar von denen, die im Schnitt schon 30, 40 Jahre Christusnachfolge auf dem Buckel haben, mehr Einsicht in biblische Lehre und Wahrheit und entsprechende Schritte, die sie gehen, als von denen, die gerade am Start sind und vielleicht 4, 5 Jahre mit Jesus leben. Also eigentlich würde ich gerne von meinen älteren Geschwistern hier ein klares Profil haben. Und es gibt auch ganz, ganz viele, die wunderschön klar an dieser Stelle ihre Ehe schließen und heiraten und ihre standesamtliche Urkunde bei mir auf dem Tresen legen und dann feiern wir da die Hochzeit. Klein, fein, überschaubar, weil meistens nicht mehr der große Einzug mit Hochzeitsmarsch gewünscht, wenn der eine im Rollator sitzt und die andere daneben gerade noch sich aufrecht erhält. Also auf jeden Fall ist aber eine ganze Reihe von Eheschließungen da. Ich habe schon so viele Senioren-Ehen, aber richtige, geschlossen. Das ist meine ganz, ganz große Freude. Aber die klar, die Konsequenzen, auch die finanziellen Konsequenzen eines solchen Unternehmens einkalkulieren. Ich erlebe auch, ich weiß, wie es bei Ihnen ist, dass manches Mal gar nicht, dass die beiden sind, sondern es sind die Generation dahinter, die nicht, je nachdem, wie denn der Familienverband sich erweitert, ihre Dollars flöten sehen, wenn plötzlich dann andere Eheabkommen und Verträge, Sie wissen, dass Berliner Testamente und Sonstiges dann geschlossen werden, wo dann plötzlich das ganz anders läuft, als Sie sich das gedacht haben und zum Dritthaus das Vierthaus noch bekommen hätten. Also von daher erkennen wir da auch manchmal ganz eigenartige Motive, die dran sind. Das Thema Seniorenehe, wenn Sie da weiter dran denken wollen, im Jahr 2015 haben wir auf der Langensteinbacher Höhe, für die Langensteinbacher Höhe, dazu eine Stellungnahme verfasst. Und wir haben das deswegen tun müssen, weil wir natürlich in unserem Gästehaus plötzlich gemerkt haben, da tauchen Ehepaare auf, die gar keine sind. Ja? Und wir gesagt haben, jetzt müssen wir miteinander da formulieren. Und dann heißt das hier als Fazit in den Konsequenzen, eine kirchliche Trauung ohne Heirat auf dem Standesamt ist auf der Langensteinbacher Höhe nicht möglich. Zweiter Satz. Eine Gemeindeaufnahme ist für Menschen, die in solchen Partnerschaften leben und nicht bereit sind, sich nicht staatlich trauen zu lassen, nicht möglich. Senioren-Ehepartner können auf der Langensteinbacher Höhe kein gemeinsames Zimmer bekommen. Das sind für uns die Konsequenzen von der einen Seite, umgedacht auf die andere Seite. Wir haben dadurch den einen und anderen Gast verloren. Und ganz viele gewonnen. Die sagen, gut, dass ihr in der Lehre konsequent seid. Nicht lieblos, aber konsequent. Ich habe ein paar Kopien mitgebracht. Wer möchte, darf es gerne mitnehmen, was da an Stellungnahme da ist. Wenn ich das jetzt habe, dann merke ich, das Thema Wiederheirat hat also da seine besondere Seite. Das nächste ist natürlich, was jetzt für unser Thema noch wesentlich ist, wie gehen wir denn jetzt weiter damit um? Jetzt sind Menschen da, sie haben eine gescheiterte Ehe und wir haben den Vorsatz hier von Jesus, wie er so steht. Ich sage euch, wer sich von seiner Frau scheidet, es sei denn wegen Ehebruchs, und heiratet eine andere, der bricht die Ehe. Das heißt, wir entdecken hier einen sehr klaren, wesentlichen Satz. Wir können es so formulieren. Das Ja Gottes zur Ehe hat also nicht nur ein einfaches Nein, sondern sogar ein doppeltes Nein zur Folge. Das erste Nein ist das Nein zur Scheidung und das zweite Nein, das er sagt, ist das Nein zur Wiederheirat. Da merken wir noch stärker, wie massiv das Ja sein muss, wenn es ein zweifaches Nein von Jesus gibt. Das Ja zur Ehe enthält bei Jesus ein zweifaches Nein. Das Nein zur Scheidung und das Nein zur Wiederheirat. So, und jetzt möchte ich gerne mit Ihnen noch folgenden Gedankengang gehen. Dieses zweifache Nein, das muss ich gehört haben, seelsorgerlich gehört haben, dass über der Scheidung und einer Wiederheirat ein Nein steht um des großen Ja's Gottes zur Ehe willen. Und dann muss ich mit meinem Leben und meiner gescheiterten Ehebeziehung bei diesem Gott angekommen sein, an diesem Ort, den ich Ihnen beschrieben habe, an Golgatha. Und dann hat dieser Gott mir meine Schuld vergeben. Und dann darf ich wieder mit erhobenem Gesicht weiterleben. Ich muss mich dann auch nicht jeden Tag in meiner Gemeinde verstecken. Nur weil meine Sünde, Anführungszeichen, öffentlich war, ist sie deswegen nicht schlimmer als die vielen anderen Sünden, die in der Gemeinde jeden Tag laufen und die kein Mensch mitkriegt. Das heißt, Menschen, die mit ihrer gescheiterten Beziehung bei Gott angekommen sind, sind in diesem Sinn geistlich voll rehabilitiert innerhalb der Gemeinde und haben dort ihr Leben zu leben. Das ist ganz wichtig. Der nächste Gedankengang, ist denn jetzt damit das alles zu Ende? Und jetzt kommen wir in ein Feld, in dem wir als Christen unterschiedliche Nuancen setzen. Und ich denke, dass auch hier heute Abend unterschiedliche Nuancen, unterschiedliche Schwerpunkte da sind. Die eine Gruppe von Christen, die legt einen ganz starken Schwerpunkt auf dieses doppelte Nein und sagt, hör doch jetzt in deiner Biografie dieses doppelte Nein und nachdem nun deine Ehe so gelaufen ist, wie sie gelaufen ist und der Herr deine Schuld vergeben hat, dann lebe jetzt dein Leben ohne Ehepartner und sei damit eine ganz treue Nachfolgerin, ein treuer Nachfolger von Jesus Christus. So sei es und es ist dein Weg und geh ihn. Das wird erst betont. Und die andere Gruppe von Jesus-Leuten an dieser Stelle geht folgenden Gedankengang. Die sagen, wenn wir das ernst nehmen, was hier Jesus uns lehrt, dann nehmen wir auch Vergebung ernst. Und dann ist mit dieser Vergebung auch tatsächlich diese Schuld weg. Und dann darf auch unter seelsorgerlicher Begleitung ein Neuanfang gewagt werden, weil diese Schuld weg ist. Sie ist nicht mehr da. Sie können die Passage aus Micha zitieren, wenn Sie wollen. Die Sünde ist in die Tiefen des Meeres geworfen und da ist die ist einfach nicht mehr da. So wie andere Sünde auch weg ist, so ist die auch weg. Und dann geht natürlich über diese zweite Nuancierung die Tür auf zur Möglichkeit zu sagen, wenn mir meine Schuld vergeben ist, dann darf ich auch wieder einen neuen Schritt wagen, was eine weitere Ehe betrifft. Sie und ich sehe es Ihnen förmlich an, sehen aber sofort die Problematik. Sie sehen sofort die Problematik. Wir alle sind Menschen, die ganz stark geprägt sind von 1. Mose 3. Da hilft gar nichts. Die Welt von 1. Mose 3 durchseucht uns in allen Bereichen, jeden von uns, jeden. Das heißt, weil ich das ja als Christ schon im Vorfeld weiß, was wir gerade Abend beschrieben haben, kann ich es gar nicht verhindern, dass ich das in meine Entscheidungen einer möglichen Scheidung mit einpreise. Ich denke das mit. Und damit habe ich natürlich schon eine Kausalkette aufbereitet, die ich eigentlich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht machen darf. Verstehen Sie, was ich meine? Und das ist etwas, das kann ich nicht verhindern, aber ich kann auch nicht verhindern, dass das geschieht. Es geht noch weiter. Weil wir das unter uns wissen, dass wir so denken, wissen natürlich und hoffentlich, Sie sehen das jetzt nach, wissen natürlich auch die betroffenen Paare, die jetzt zum Beispiel bei mir ankommen, die wissen, oh, ich mag es kaum zu sagen, aber die wissen, was sie sagen müssen. Die wissen, was sie sagen müssen. Die wissen schon, dass sie sagen müssen, dass sie ihre Beziehung, ihre gescheiterte Beziehung vor Jesus Christus geklärt haben, dass ihnen das vergeben ist, dass es einen seelsorgerlichen Prozess gab, dass das erledigt ist. In Klammern auf, Pastor, frag nicht weiter nach, Klammer zu. Und wenn Sie dann noch Pastor sind, in einem Zentrum, wie ich es bin, wo quasi regional funktioniert, wo also die Möglichkeit besonders hoch ist, dass jeweils ein Teil einer gescheiterten Ehe am ehesten bei uns zu einem neutralen Becken ankommt, dann habe ich ein echtes Problem. Können Sie meine Lage verstehen? Ich sitze manchmal an meinem Schreibtisch und denke, das, was du mir sagst, hört sich unglaublich gut an. Und wer bin ich, dass ich dir das jetzt nicht glaube? Aber was geht in meinem Kopf ab, dass ich so eigenartige Zweifel habe? Verstehen Sie, was ich denke? Mache ich mich jetzt mit schuldhaft, mein Gott, wenn ich da zu einem Neuanfang Ja sage? Manches Mal habe ich schon das Paar gefragt, wenn ich jetzt in euren Ursprungsgemeinden anrufen würde, was würde ich denn zu hören kriegen? Was würden die mir sagen? Und da kann man mal noch was mitkriegen. Ja? Das heißt, ich erlebe tatsächlich, ich sage es Ihnen offen, ich erlebe, dass ich missbraucht werde. Dass ich missbraucht werde. Weil Personen schon im Vorfeld ihrer Ehescheidung eingepreist haben, wer der mögliche Kandidat danach sein kann. Und das in der christlichen Schleife entsprechend mir präsentieren und ich dann auf dieser Nuancierung keine Möglichkeit habe, dagegen zu steuern. Das ist der negative Teil. Dann möchte ich Ihnen gerne auch sagen. So, und jetzt sage ich Ihnen den positiven Teil. Ich kenne eine ganze Reihe von Paaren, wunderbare Menschen, die in ihrem Leben die Narbe einer gescheiterten Ehe haben. Ja, ja. Und das tut denen und das tut mir bis heute für sie leid, weil diese Narbe werden sie ihr Leben lang tragen müssen. Da hilft gar nichts. Aber Gott hat ihnen vergeben. Und Gott hat ihnen einen Neuanfang geschenkt. Und Gott hat ihnen auch eine neue Ehe geschenkt. Ich kenne viele, viele Menschen, die eine neue Ehe begonnen haben, weil sie Vergebung ihrer Schuld für ihre erste Ehe in Anspruch genommen haben und jetzt ihren Weg in der zweiten Ehe mit Jesus Christus gehen. Egal, ob sie jetzt in der Nuancierung eher auf der Seite sind, die ich gerade beschrieben habe, oder auf der anderen Seite sind, nach dem Motto, bitte bleib doch in deinem Schand des Ledigseins. Miteinander entdecken wir, dass nach einem solchen Scheitern einer ersten Ehe alles, was jetzt kommt, nicht mehr so ist wie vorher. Es ist nicht mehr so wie vorher. Das ist schmerzhaft, aber wahr. Selbst diese zweite Ehe läuft mit der Biografie der ersten. Sie können Ihre Biografie ja nicht abschalten. Das schwingt natürlich mit allem mit. Und wenn Sie nicht mehr heiraten, schwingt das natürlich mit. Und deswegen kommen wir am Ende dieses zweiten Teils, und Sie spüren schon, eigentlich wieder auf den Anfang zurück. Und der Anfang war doch, was für ein unglaubliches Geschenk ist eine Ehe. Was für ein unglaubliches Geschenk ist eine Ehe. Und bei allen Regelungen, die wir jetzt gerade besprochen haben und Sie gleich noch diskutieren werden, ist das doch jetzt erst einmal wiederum der Gedankengang, den wir aufnehmen müssen und aufnehmen wollen, dass die Wahrnehmung der jetzt vorhandenen Ehe alle Engagement, alle Kraft, alle Liebe braucht. Fangen Sie gar nicht an zu spielen, weder Sie persönlich noch in Ihrem Umfeld, noch im seelsorgerlichen Kontext. Fangen Sie erst gar nicht an zu spielen mit Alternativ- oder Abschlussgedanken. Geben Sie sich diese Tür nicht. Sobald Sie damit liebäugeln, geben Sie einem Weg Raum, den Sie nicht gehen sollten, sondern investieren Sie in die vorhandene Ehe, die jetzt gerade gelebt wird. Sei es Ihre oder die Ihrer Kinder oder die der Gemeindemitglieder. Jede Ehe, die gehalten werden kann, in einem erträglichen, vielleicht sogar einem teilgeheilten, einem ermöglichten Zustand, spiegelt etwas von der besonderen Schönheit der Bündnistreue unseres Gottes wider. Damit Sie erst gar nicht auf diese B-Lösungen einsteigen müssen, die wir beschrieben haben, mit dem Komplex des Ledigbleibens nach Ehescheidung oder der Ermöglichung einer Wiederverheiratung auf dem anderen Weg, den ich Ihnen da gekennzeichnet habe. Der Schwerpunkt, der absolute Schwerpunkt. All unsere Bemühungen, all unsere Kräfte liegt auf dem Gestalten und auf dem Erhalten der Ehe, die jetzt gerade besteht. Der gesamte Fokus liegt da drauf. Jetzt spreche ich noch ein Gebet und dann gehen wir mal in ein Gespräch. Vater im Himmel, ich kann mir nicht vorstellen, dass nicht in diesem Raum an ganz vielen Stellen unterschiedlichste Biografien aufbrechen. Und ich möchte dich wirklich von Herzen bitten, dass du die Sätze und Gedanken, die ich jetzt auch in diesem zweiten Teil weitergegeben habe, dass du sie richtig gebrauchst. Dass die Schwestern und Brüder, die hier sitzen, dass sie es hören und aufnehmen konnten und dass du dein Geist etwas damit anfangen können. Ich möchte dir danken in diesen Augenblicken für jede Ehe in diesem Raum. Ich danke dir dafür. Für jeden Mann, für jede Frau, die du zusammengestellt hast und die mit dir ihren Weg gehen. Und wir beten in diesen Augenblicken für diese Ehen und bitten dich, dass du sie segnest. Und dass auch dieser Abend mit dazu beiträgt, dass sie das Glück und die Kraft und die Schönheit dieser Ehe erleben und etwas abspiegeln dürfen von dir in ihrem Leben. Segne du die bestehenden Ehen. Du weißt, wo Menschen da sind, die in ihrer Biografie das Scheitern einer Ehe erleben mussten. Du weißt, was das mit ihnen gemacht hat. Du kennst die, die alleine ihren Weg weitergegangen sind. Du kennst die, die sich wieder verheiratet haben. Du weißt, welche Geschichte das mit ihnen ausgemacht hat. Und ich möchte dich herzlich bitten, dass du ihren Weg segnest. Sei es in ihrer neuen Ehe, sei es in ihrer Entscheidung, ihren Weg alleine weiterzugehen. Ich danke dir, dass du uns deine Worte gegeben hast und dass wir uns an deinen Worten halten, festhalten wollen, egal was die Umwelt um uns herum sagt. Und ich danke dir, dass du der Schöpfer und der Erfinder von Ehe bist. Und wir danken dir für dieses ganz außergewöhnliche Geschenk, das du in diese Welt gegeben hast. Und auch heute Abend ehren wir dich über deiner unglaublich schönen, einseitigen Bündnistreue zu uns. Danke, dass du uns nie lässt. Das ist unser großes Glück. Wir ehren dich, unseren Gott. Amen.